Der Wind flüsterte durch die mit Kiefern bewachsenen Hügel, während das letzte Licht des Tages hinter dem Mulgorlon-Rand versank. In den abgelegenen Wäldern im Nordosten Arizonas rumpelte ein alter, staubiger Pickup-Truck über eine holprige Forststraße. Die Scheinwerfer schnitten grell durch die heraufziehende Dämmerung. Im Inneren saßen sieben Männer, erschöpft vom langen Arbeitstag. Ihre Kleidung war mit Holzstaub überzogen, ihre Gesichter gezeichnet von Müdigkeit, aber auch von jener rauen Kameradschaft, die lange Tage in den Wäldern schweißen. Der Truck knarrte und ächzte über das unebene Gelände. Die Männer scherzten und stichelten, froh darüber, endlich auf dem Heimweg zu sein. Vorn, nahe der Beifahrerseite, saß Travis Walton. 22 Jahre alt, voller ruhiger Energie. Schlank, dunkelhaarig, mit den markanten Zügen eines Mannes, der nur selten stillsitzen konnte. Holzfederarbeit war hart, aber für ihn bedeutete sie etwas Greifbares, eine Aufgabe, an der er sich messen konnte. Sie gab seinem Leben Struktur, mehr als vieles andere. Am Steuer saß Mike Rogers, sein Freund und Vorgesetzter, konzentriert auf die enge, gewundene Spur vor ihnen. Auf der Ladefläche und im hinteren Teil des Wagens saßen Vin Smith, Ken Peterson, Steve Pierce, John Gullett und Ian Dalise. Ihre Stimmen hallten lauter als das Brummen des Motors durch die Dämmerung. Doch dann veränderte sich etwas. Ein Licht tauchte zwischen den Bäumen auf. Zuerst schwach, fast unbemerkt. Dann heller, intensiver, in einer Farbe, die in dieser Wildnis fehl am Platz wirkte. Es war nicht der Mond. Kein Feuer. Dieses Leuchten war anders. Es pulsierte, lebendig, als hätte es einen eigenen Herzschlag. Das Gespräch im Wagen verstummte. Mike ging vom Gas. Plötzlich war es unheimlich still im Wald. Ein tiefes Brummen erfüllte die Luft, kaum hörbar, aber im Körper spürbar, wie ein Summen, das durch die Knochen drang, ehe es die Ohren erreichte. Als sie in eine kleine Lichtung einbogen, hielten alle den Atem an. Keine 50 Meter entfernt schwebte etwas in der Luft. Ein leuchtendes, scheibenförmiges Objekt, rund 4 Meter hoch und doppelt so breit. Es strahlte goldenes Licht aus, durchzogen von einem elektrischen Blau, das wie flüssiges Feuer über die Oberfläche flackerte. Die Luft um sie herum schien aufgeladen, schwer und dicht, als würde sie selbst Widerstand leisten. Das Objekt bewegte sich nicht. Es hing lautlos über den Boden, und doch spürte jeder Mann in diesem Wagen seine unbegreifliche Präsenz. Travis reagierte instinktiv. Bevor jemand ihn aufhalten konnte, stieß er die Beifahrertür auf und sprang hinaus. »Bist du verrückt?« rief einer hinter ihm, doch Travis hörte nicht mehr. Etwas zog ihn an, tiefer als bloß Neugier. Es war wie ein Sog, ein innerer Zwang, dem er sich nicht widersetzen konnte. Schritt für Schritt ging er über den Nadelboden, die Augen starr auf das fremde Licht gerichtet. Das Brummen schwoll an, wurde schriller, so hoch, dass es seine Haut kribbeln ließ. Er blieb stehen, direkt unter dem schwebenden Objekt, kaum mehr als 6 Meter entfernt. Der metallische Unterleib glänzte im unnatürlichen Licht. Sein Atem stockte. Die Luft knisterte, roch nach Ozon. Plötzlich zuckte ein Strahl aus dem Schiff hervor. Ein gleißender, blaugrüner Lichtblitz traf Travis mitten in die Brust. Es war, als würde er gleichzeitig von Strom und Wasser durchflutet. Sein Körper bog sich nach hinten, die Arme rissen auseinander. Für einen Moment hing er reglos in der Luft, dann wurde er zurückgeschleudert, hart auf den Waldboden. Die Männer im Truck schrien auf. Panik brach aus. Mike Rogers trat mit aller Kraft aufs Gaspedal. Der Wagen rutschte, fand Halt, und raste zurück durch den Wald. Zweige schlugen gegen die Karosserie, während niemand ein Wort herausbrachte. Sie fuhren, getrieben von nacktem Instinkt, von einem uralten Überlebensreflex. Was sie gesehen hatten, durfte nicht existieren. Doch es hatte ihren Freund niedergestreckt, als wäre er nichts. Erst nach einer endlosen Flucht hielten sie an. Atemlos, bleich, starrten sie einander an. Die Diskussion entbrannte, zurückkehren oder nicht, Angst und Schuld zerrissen sie. Schließlich siegte die Verantwortung. Der Truck wendete und rollte zurück zur Lichtung. Doch dort war nichts mehr. Kein Licht, kein Objekt. Nur der Wald. Nur das Rascheln der Bäume. Und Travis war verschwunden. Sie riefen seinen Namen, durchkämmten das Unterholz mit Taschenlampen. Ihre Stimmen hallten hohl zwischen den Stämmen, doch keine Antwort kam zurück. Kein Körper, keine Spuren, nicht einmal ein Abdruck im Boden. Nur Dunkelheit und Stille. Mit jedem verstrichenen Augenblick wich die Hoffnung, und an ihre Stelle trat lähmende Verzweiflung. Schließlich kehrten sie ins Dorf zurück. Mit leeren Augen, unfähig zu begreifen, meldeten sie den Vorfall bei der Polizei. Sheriff Marlon Gillespie und seine Männer hörten zu, skeptisch, doch pflichtbewusst. Was die Holzfäller schilderten, klang wie ein schlechter Film. Trotzdem folgten sie dem Protokoll. Suchmannschaften wurden organisiert, Hubschrauber stiegen auf, Spürhunde durchkämmten die Wälder. Zwei Tage lang wurde jeder Winkel durchforstet, doch es fand sich nichts. Kein Kleidungsstück, kein Blut, kein Hinweis. Travis Walton war wie vom Erdboden verschluckt. Und so begann die Geschichte, die das kleine Städtchen Snowflake für immer verändern sollte. Die Nachricht von Travis' Verschwinden verbreitete sich in Snowflake schneller als ein Lauffeuer. In einer Stadt, in der jeder jeden kannte, blieb nichts lange geheim. Kaum war der Sheriff informiert, standen bereits Nachbarn vor der Tür der Rogers-Familie, flüsterten über Unfälle, Wilderer oder etwas Schlimmeres. Am Morgen nach dem Vorfall war die Gegend um die Lichtung voller Menschen. Suchtrupps, Freiwillige, Hundehalter und sogar ein Hubschrauber, der mit lautem Dröhnen über den Baumwipfeln kreiste. Männer mit Taschenlampen und Gewehren durchkämmten das Unterholz, als suchten sie einen Flüchtigen. Doch was sie suchten, war weit schwerer zu begreifen. Die Holzfäller blieben bei ihrer Geschichte. Immer wieder schilderten sie dem Sheriff und dessen Männern dieselben Einzelheiten: das Licht, das Summen, die schwebende Scheibe, den Strahl, der Travis zu Boden schleuderte. Ihre Stimmen bebten, ihre Augen verrieten echte Furcht. Doch je öfter sie es erzählten, desto weniger glaubwürdig klang es. Ihr erwartet doch nicht ernsthaft, dass wir das glauben, murmelte der Tazit Chuck Ellison, während er die Notizen durchsah. Ein fliegendes Objekt? Ein Lichtstrahl? Das klingt nach Science Fiction, nicht nach einem Polizeibericht. Mike Rogers schlug mit der Faust auf den Tisch. Es ist passiert. Ich schwöre es. Wir haben es alle gesehen. Fragt die Männer. Einer nach dem anderen nickte. Niemand wich von der Schilderung ab. Selbst unter Druck blieben ihre Aussagen deckungsgleich. Doch während die Suche ergebnislos verlief, wuchs die Skepsis. Gerüchte machten die Runde, vielleicht hatten sie sich gestritten, vielleicht war ein Unfall passiert. Vielleicht war Travis tot, und das Märchen vom UFO sollte nur vertuschen, was wirklich geschehen war. Die Polizei begann, die Männer getrennt zu verhören. Stundenlang wurden sie befragt. Jeder kleine Widerspruch hätte gereicht, um die Geschichte zum Einsturz zu bringen. Aber keiner wich ab. Keine neuen Details, keine Widersprüche. Nur die wiederholte, beinahe flehende Behauptung, dass Travis von einem Licht erfasst worden war und verschwand. Trotzdem stand das Urteil der Öffentlichkeit bald fest. Wenn es kein Unfall gewesen war, dann vielleicht ein Verbrechen. Ein Mord, verschleiert durch eine absurde Geschichte. Der Druck auf Mike und seine Crew wuchs mit jedem Tag. Familien mieden sie, Nachbarn flüsterten hinter vorgehaltener Hand. In einer Kleinstadt konnte ein Ruf schneller zerstört werden als gerettet. Am dritten Tag wurde der Ton härter. Sheriff Gillespie ließ durchblicken, dass er ernsthaft von Totschlag ausging. Keiner verschwindet einfach so, sagte er kalt. Und schon gar nicht nach so einer Geschichte. Die Holzfäller fühlten sich in die Enge gedrängt. Einer von ihnen, Steve Pierce, brach fast zusammen, als er das Verhörzimmer verließ. Die denken, wir hätten ihn umgebracht, stammelte er, Tränen in den Augen. Doch Mike blieb standhaft. Nein. Wir halten zusammen. Wir sagen die Wahrheit. Travis ist nicht tot. Er wurde genommen. Die Tage vergingen. Immer wieder suchten die Männer mit den Behörden den Wald ab. Immer wieder kehrten sie ohne Ergebnis zurück. Es war, als hätte der Boden selbst Travis verschluckt. Dann, am fünften Tag nach dem Verschwinden, änderte sich alles. Es war spät abends, als das Telefon bei Travis' Bruder Grant klingelte. Am anderen Ende der Leitung war eine schwache, brüchige Stimme. Kaum mehr als ein Flüstern, kratzend und trau, doch unverkennbar. Grant. Ich bin's. Travis. Grant erstarrte. Für einen Augenblick glaubte er, verrückt geworden zu sein. Doch als die Stimme stockend weitersprach, brach er in hektische Bewegung aus. Travis behauptete, in der Nähe einer Tankstelle im Ort Heber zu sein, mehr als 20 Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens. Sofort machten sich Grant und andere Familienmitglieder auf den Weg. Was sie dort fanden, war kein Bild der Erleichterung, sondern des Schreckens. Travis hockte zusammengekauert neben einer Telefonzelle. Sein Körper zitterte, als wäre er tagelang der Kälte ausgeliefert gewesen. Sein Gesicht war bleich, die Augen weit aufgerissen, als könne jedes Geräusch eine Bedrohung sein. Bartstoppeln zeichneten sein Kinn, die Kleidung war zerknittert und verschmutzt. Als sein Bruder ihn berührte, zuckte er heftig zurück, als hätte ihn jemand geschlagen. Er wirkte gezeichnet, wie jemand, der Schlimmeres erlebt hatte, als Worte beschreiben konnten. Sie brachten ihn sofort nach Hause. Die Nachricht verbreitete sich noch in derselben Nacht. Für viele war es ein Schock. Die Männer hatten also nicht gelogen. Travis lebte. Doch die Rückkehr beantwortete nicht die Fragen, sie warf neue auf. Wo war er gewesen? Warum konnte ihn niemand finden? Wie war er in einem so verwirrten, geschwächten Zustand zurückgekehrt? Travis selbst konnte kaum sprechen. Immer wieder stammelte er nur Bruchstücke, rang nach Luft, während er versuchte, die Erlebnisse der letzten Tage zu ordnen. Schließlich wurde ein Arzt hinzugezogen, der ihn untersuchte. Das Ergebnis war verblüffend. Travis war dehydriert, erschöpft, hatte leichte Prellungen und oberflächliche Schrammen. Aber keine ernsthaften Verletzungen, kein Hinweis auf Misshandlung oder Drogenmissbrauch. Er war bei Bewusstsein, konnte klare Antworten geben, und doch schien ein Teil von ihm noch irgendwo anders festzustecken. Die Polizei musste zugeben, dass die Holzfäller nicht gelogen hatten. Aber damit war die Sache keineswegs beendet. Im Gegenteil, jetzt wollte die Öffentlichkeit wissen, was genau passiert war. Die Medien erfuhren von der Geschichte. Reporter strömten nach Snowflake, drängten sich vor den Häusern der Familie Woolton. Zeitungen berichteten über die mysteriöse Entführung. Radiosendungen spekulierten. Fernsehteams wollten Interviews. Aus einer lokalen Tragödie war ein nationaler Skandal geworden. Travis jedoch war noch nicht bereit zu sprechen. Er wirkte benommen, traumatisiert, als wäre er zwischen zwei Welten gefangen. Erst nach und nach, in kleinen Fragmenten, begann er zu berichten. Und das, was er erzählte, war noch unglaublicher als alles, was bisher bekannt war. Travis Woolton erinnerte sich zunächst nur an Bruchstücke. Schatten, Lichter, ein Gefühl von Schwere, das ihn beinahe erdrückte. Doch langsam formte sich daraus eine zusammenhängende Erinnerung, und sie war erschreckender, als er selbst ertragen konnte. Er erzählte später, er sei aus tiefer Bewusstlosigkeit erwacht. Zuerst spürte er nur die Kälte unter seinem Körper, eine glatte Oberfläche, die nicht wie Holz oder Metall wirkte, sondern wie etwas dazwischen, kühl, glatt, fremdartig. Seine Augen öffneten sich schwerfällig. Über ihm glomm ein schwaches Licht, ohne erkennbaren Ursprung, diffus und doch gleichmäßig. Die Wände um ihn herum waren rund und glatt, gekrümmt, als befände er sich im Inneren einer Kapsel. Kein Fenster, keine scharfen Kanten, nur metallische Oberflächen, die matt schimmerten. Ein dichter, schwerer Geruch lag in der Luft, beinahe süßlich, und ließ ihn husten. Als er versuchte, sich zu bewegen, spürte er eine lähmende Schwere. Seine Glieder fühlten sich an, als wären sie mit Blei gefüllt. Nur langsam gewann er die Kontrolle zurück, Zentimeter für Zentimeter. Dann sah er sie. Drei Gestalten standen neben ihm. Klein, vielleicht 1,50 Meter groß, mit bleicher, haarloser Haut, die fast durchsichtig wirkte. Ihre Augen waren groß, schwarz und glänzend, unverhältnismäßig im Vergleich zu den kleinen, schmalen Mündern und Nasen. Ihre Köpfe wirkten zu groß für die schmalen Körper. Sie bewegten sich lautlos, präzise, ohne Hast. Travis' Herz raste. Alles in ihm schrie, zu fliehen. Doch gleichzeitig lähmte ihn ein überwältigendes Gefühl, als würde ein unsichtbarer Druck sein Denken blockieren. Er hatte den Eindruck, dass die Wesen nicht mit Worten sprachen, sondern in irgendeiner Form seine Gedanken streiften. Es war kein klarer Dialog, sondern ein Eindringen, Eindrücken, das seine Verzweiflung nur steigerte. Mit letzter Kraft richtete er sich auf. Adrenalin durchflutete seinen Körper, riss ihn aus der Starre. Er sprang von der Liege, auf der er gelegen hatte, und schwankte zurück. Die Wesen machten keine Anstalten, ihn aufzuhalten. Sie sahen ihn nur an, regungslos, als beobachteten sie ein Tier im Käfig. In panischer Suche griff Travis nach einem Gegenstand, der an der Wand lag, ein länglicher Stab, metallisch, kalt. Ohne zu zögern, fuchtelte er damit in der Luft, schrie, drohte, während seine Stimme heiser durch den Raum hallte. Die Gestalten wichen zurück, beinahe lautlos, und verschwanden durch eine Tür, die sich wie von selbst öffnete und schloss. Plötzlich war er allein. Sein Atem ging stoßweise. Er presste sich gegen die Wand, der Stab zitterte in seiner Hand. Sekunden vergingen, die sich anfühlten wie Minuten. Die Stille in diesem Raum war bedrückend, nicht wie die Stille im Wald, sondern tiefer, schwerer, als würde selbst der Klang seiner Bewegungen verschluckt. Schließlich wagte er sich zur Tür. Sie öffnete sich ohne Berührung. Dahinter lag ein schmaler, schwach beleuchteter Gang. Die Wände waren ebenso glatt und metallisch wie im Raum zuvor. Der Boden gab seine Schritte dumpf zurück, als ginge er über etwas, das eher schwang als fest war. Er irrte durch den Korridor, tastete sich an den Wänden entlang, vorbei an Türen, die in weitere Räume führten. In einigen sah er merkwürdige Geräte, blinkende Paneele, durchscheinende Behälter, Tische mit glatten Oberflächen. Alles wirkte wie aus einer fremden Logik herausgeschaffen, nicht für Menschenhände gemacht. Dann öffnete sich der Gang in einen größeren Raum. In der Mitte stand ein Stuhl. Er war seltsam geformt, als sei er aus einem einzigen Stück gegossen. Die Lehne und die Armauflagen schienen sich dem Körper eines Menschen anzupassen, doch es war kein mechanisches Möbelstück, sondern wirkte beinahe organisch, wie gewachsen. Vor dem Stuhl befand sich ein großes, gekrümmtes Fenster. Dahinter, ein Anblick, der Travis' Atem stocken ließ. Er sah den Weltraum. Sterne, zahllos, leuchtend, in einem Muster, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte. Kein Fenster auf der Erde hätte diesen Blick bieten können. Er wusste sofort, er war nicht mehr in der Welt, die er kannte. Während er gebannt in das unendliche Dunkel starrte, hörte er hinter sich ein Geräusch. Er drehte sich um und blieb wie versteinert stehen. Eine Gestalt trat in den Raum. Doch sie war anders als die kleinen Wesen zuvor. Sie war größer, fast so groß wie er selbst. Der Körper war kräftiger, menschlicher. Das Gesicht wirkte vertrauter, blonde Haare, helle Haut, klare Züge. Die Augen, normal groß, blickten ihn ruhig an. Die Kleidung bestand aus einem eng anliegenden, hellblauen Anzug, der im Licht fast zu schimmern schien. Travis war sprachlos. Der Fremde sprach kein Wort, aber sein Ausdruck wirkte freundlich, beruhigend. Mit einer einfachen Geste bedeutete er Travis, ihm zu folgen. Verwirrt, erschöpft und voller Angst tat Travis, was ihm blieb, er ging mit. Sie verließen den Raum, betraten einen anderen Gang, der breiter und heller war. Das Summen des Schiffs blieb, doch es wirkte jetzt weniger bedrohlich, eher wie ein Hintergrundgeräusch. Travis' Herz raste immer noch, doch neben der Angst mischte sich ein anderes Gefühl. Eine Ahnung, dass er an der Schwelle zu etwas Unfassbarem stand, etwas, das sein Leben für immer verändern würde. Travis folgte der blonden Gestalt durch den breiten Gang. Jeder Schritt hallte gedämpft auf dem metallischen Boden, begleitet vom stetigen, vibrierenden Summen, das aus den Wänden selbst zu kommen schien. Die Luft war schwer, aber nicht unangenehm. Sie hatte einen eigentümlich sterilen Geruch, der ihn an ein Krankenhaus erinnerte, nur intensiver, dichter. Sein Begleiter sprach nicht. Kein einziges Wort. Doch die Ruhe in dessen Augen, die sanfte, beinahe fürsorgliche Miene ließen Travis weitergehen, auch wenn sein Innerstes vor Angst bebte. Er klammerte sich an die Hoffnung, dass diese fremdartige, aber menschlich wirkende Gestalt vielleicht einen Ausweg bieten konnte. Der Gang neigte sich leicht nach unten. Bald öffnete er sich in eine riesige Halle, die so groß war, dass Travis' Blick den Raum kaum erfassen konnte. Die Wände wölbten sich hoch und glatt nach oben, wo ein sanftes, diffuses Licht von unsichtbaren Quellen strahlte. Doch das war nicht das Erstaunlichste. Vor ihm, im Zentrum der Halle, standen mehrere Objekte, Schiffe, die denjenigen ähnelten, das ihn verschleppt hatte. Glatte, kuppelförmige Konstruktionen, metallisch glänzend, ruhten wie schlafende Riesen auf dem Boden. Es war ein Hangar. Travis' Herz pochte, als er begriff, dass er sich nicht nur in einem einzelnen Schiff befand, sondern offenbar in einer gigantischen Einrichtung, die mehrere dieser Gefährte beherbergte. Die Dimension überstieg alles, was er sich jemals vorgestellt hatte. Sein Begleiter führte ihn durch den Raum, an den ruhenden Schiffen vorbei, hin zu einer Tür auf der gegenüberliegenden Seite. Mit einem kaum hörbaren Zischen öffnete sie sich, und Travis trat in einen weiteren Raum. Hier warteten sie. Drei weitere Gestalten, alle von derselben Art wie sein Begleiter. Groß, menschlich wirkend, mit makellosen Gesichtszügen, blonden Haaren und denselben schimmernden Anzügen. Ihre Haut wirkte fast zu perfekt, frei von Marken oder Unregelmäßigkeiten. Sie lächelten, ruhig, gelassen, und doch lag etwas Unwirkliches in ihrer Erscheinung. Travis öffnete den Mund, wollte sprechen, doch kein Laut kam hervor. Seine Kehle war trocken, als wäre jede Silbe darin gefangen. Stattdessen hob er die Hände, machte verzweifelte Gesten, zeigte auf sich, auf die Umgebung, suchte nach einer Erklärung, nach einer Antwort. Die Wesen reagierten nicht mit Worten. Sie wechselten Blicke untereinander, dann traten sie näher. Einer von ihnen berührte sanft seinen Arm, nicht fest, nicht gewaltsam, sondern eher, als wolle er ihn beruhigen. Doch in dieser Berührung lag eine unausgesprochene Autorität. Sie führten ihn zu einem weiteren Tisch. Anders als die Liege, auf der er zuvor erwacht war, hatte dieser eine sanfte, glatte Oberfläche, die an den Rändern schwach leuchtete. Er wirkte gleichzeitig technisch und organisch, als sei er nicht gebaut, sondern gewachsen. Travis Barney kehrte zurück. Nein, stieß er hervor, seine Stimme rau, fast unverständlich. Er riss sich los, wich zurück, hob die Arme abwehrend in die Höhe. Doch die Wesen blieben ruhig, fast unerschütterlich. Sie wirkten nicht feindselig, sondern bestimmt, als hätten sie eine Aufgabe, die sie erfüllen mussten. Langsam, aber unaufhaltsam, führten sie ihn zurück zum Tisch. Er sträubte sich, doch seine Kräfte waren erschöpft. Schließlich lag er dort, den Blick starr auf die seltsam makellosen Gesichter gerichtet, die sich über ihn beugten. Über ihm senkte sich ein Gerät herab, ein ovaler Gegenstand, durchsichtig, gefüllt mit einer Art Nebel, der sich langsam bewegte, als lebte er. Das Ding schwebte direkt vor seinem Gesicht. Nein, schrie Travis, wand sich, versuchte, den Apparat wegzuschlagen. Doch die Wesen hielten ihn sanft, ohne Gewalt, aber mit einer Kraft, der er nichts entgegensetzen konnte. Der Nebel im Gerät begann sich zu drehen, wirbelte schneller, bis er wie ein kleiner Sturm wirkte. Travis fühlte, wie seine Lider schwer wurden, als sei in der Luft ein unsichtbares Betäubungsmittel. Seine Bewegungen wurden schwächer. Das Letzte, was er sah, war das Gesicht der blonden Gestalt, reglos, vollkommen, fast tröstend, bevor Dunkelheit ihn umfing. Als er erwachte, war alles anders. Er lag nicht mehr auf der glatten Liege, sondern auf feuchtem Waldboden. Der Geruch von Erde und Kiefernadeln drang in seine Nase, scharf, vertraut, schmerzlich real. Die Kälte biss in seine Haut. Er öffnete die Augen. Über ihm der Sternenhimmel, klar und unendlich. Er keuchte, setzte sich auf, suchte Halt an den Wurzeln eines Baumes. Sein Herz raste. War alles nur ein Traum gewesen? Doch dann sah er es, hoch über den Baumwipfeln schwebte ein Licht. Weiß, pulsierend, fast lebendig. Für einen Augenblick blieb es still, unbewegt, als ob es ihn ein letztes Mal musterte. Dann zog es mit atemberaubender Geschwindigkeit in die Höhe, und verschwand in der Unendlichkeit. Travis blieb zurück. Allein, zitternd, unfähig zu begreifen, wie viel Zeit vergangen war. Seine Lippen waren trocken, sein Körper schmerzte. Jeder Laut im Wald ließ ihn zusammenzucken, als könnten die Wesen zurückkehren. Mit taumelnden Schritten machte er sich auf den Weg. Er irrte durch die Dunkelheit, bis er eine Straße erreichte. Stunden vergingen, ehe er die Lichter einer Tankstelle sah. Dort, halb wahnsinnig vor Angst und Erschöpfung, fand er die Kraft, nach Hause zu telefonieren. Als Travis wieder in Snowflake war, endete der Albtraum nicht. Im Gegenteil, er begann erst richtig. Kaum hatte sich die Nachricht verbreitet, dass er lebte, füllten Reporter, Nachbarn und Fremde die Straßen vor dem Haus seiner Familie. Blitzlichter flammten auf, Mikrofone wurden ihm entgegengestreckt, Fragen prasselten auf ihn nieder wie Hagel. Doch Travis war nicht in der Lage, Antworten zu geben. Er wirkte verwirrt, gezeichnet, als stünde er noch immer zwischen zwei Realitäten. Jeder plötzliche Laut ließ ihn zusammenzucken, jeder Blick in den Himmel brachte ihn ins Zittern. Seine Familie schirmte ihn so gut es ging ab, doch das Getuschel im Ort wurde immer lauter. Die Behörden bestanden auf einer Untersuchung. Am nächsten Morgen brachte man ihn in ein Krankenhaus, wo Ärzte ihn gründlich überprüften. Die Ergebnisse waren merkwürdig. Sein Körper wies Anzeichen von Dehydrierung auf, ebenso Spuren von Erschöpfung und leichter Unterkühlung. Ein paar oberflächliche Kratzer und Prellungen deuteten darauf hin, dass er tatsächlich Zeit im Freien verbracht hatte. Doch es gab keinerlei schwere Verletzungen, keine Anzeichen von Misshandlung oder Drogenkonsum. Noch erstaunlicher war, dass die Länge seines Bartwuchses und der Zustand seiner Nägel genau zu den 5 Tagen passten, in denen er verschwunden gewesen war. Er war tatsächlich so lange weg gewesen. Wo, das war die Frage, die niemand beantworten konnte. Die Polizei, die zuvor fest von einem Verbrechen ausgegangen war, stand vor einem Rätsel. Ihre Mordtheorie brach zusammen. Die Holzfäller, die man beinahe kriminalisiert hatte, wurden entlastet. Doch an die offizielle Version ihrer Geschichte glaubte kaum jemand. Vielleicht hat er sich versteckt, murmelten die Skeptiker. Vielleicht war es ein ausgeklügelter Scherz, ein Täuschungsmanöver. So etwas mit einem UFO klingt doch viel zu fantastisch. Aber warum sollte ein junger Mann 5 Tage lang im Wald verschwinden, sich halb verhungern lassen und mit einem Blick voller Todesangst zurückkehren, nur um eine Geschichte zu erfinden? Die Zweifel blieben, und sie wurden von den Medien noch verstärkt. Fernsehteams berichteten über das Phänomen von Snowflake, Schlagzeilen nannten ihn den entführten Holzfäller. Manche machten sich lustig, andere stellten neugierige Fragen, wieder andere warfen ihm Lügen vor. Travis selbst schwieg die ersten Tage weitgehend. Immer wieder schien er an Gedanken zu versinken, als kämpfe er darum, Erinnerungen zu sortieren, die wie Splitter in seinem Kopf steckten. Erst nach und nach, zögerlich, begann er zu erzählen. Seine Schilderungen waren fragmentarisch, lückenhaft, manchmal brüchig. Er sprach von dem Moment, in dem er erwachte, von den kleinen Wesen mit den großen Augen, von dem metallischen Raum, den Gängen, dem Blick in die Sterne, und von den menschenähnlichen Gestalten, die ihn zuletzt betreut hatten. Die Ärzte hörten aufmerksam zu, machten sich Notizen, doch ihre Diagnosen schwankten. Ein Psychologe sprach von posttraumatischem Stress, ein anderer von verdrängten Erinnerungen. Keiner konnte erklären, warum Travis' Erzählung so detailreich war und dennoch keine Spuren von Wahnvorstellungen aufwies. Die Bevölkerung spaltete sich in 2 Lager. Die einen hielten die Geschichte für echt, zu glaubwürdig war der Schrecken in Travis' Augen, zu konstant die Aussagen der 6 Männer, die Augenzeugen des Lichts gewesen waren. Die anderen waren überzeugt, dass es ein Täuschungsmanöver war, eine Show, vielleicht sogar ein Versuch, Geld zu verdienen. Doch dann kam es zu einer entscheidenden Prüfung, den Lügendetektortests. Mike Rogers und die übrigen Holzfäller wurden einzeln verhört und mussten sich einem Polygraphen unterziehen. Damals galt diese Methode als ernstzunehmender Beweis für Glaubwürdigkeit. Die Fragen waren klar: Hatten Sie ein UFO gesehen? Hatten Sie gesehen, wie Travis von einem Strahl erfasst wurde? Hatten Sie ihn verletzt oder getötet? 6 von 7 bestanden den Test. Nur einer lieferte ein nicht eindeutiges Ergebnis, kein klares Versagen, aber auch kein Beweis der Wahrheit. Dennoch reichte es aus, um Zweifel zu zerstreuen. Wenn es sich um eine Lüge gehandelt hätte, wäre es nahezu unmöglich gewesen, dass 6 Männer unabhängig voneinander denselben Test bestanden. Die öffentliche Wahrnehmung begann sich zu drehen. Vielleicht, so murmelten nun selbst Skeptiker, war doch etwas geschehen. Vielleicht nicht so, wie es erzählt wurde, aber irgendetwas Außergewöhnliches. Travis blieb in den folgenden Wochen ein Schatten seiner selbst. Nachts wachte er schweißgebadet auf, schrie, als wäre er noch immer auf dem Schiff gefangen. Am Tag wirkte er abwesend, verängstigt, sprang bei jedem Geräusch zur Seite. Er sprach von Augen, die ihn im Schlaf anstarrten, von Räumen, in denen die Luft so schwer war, dass man kaum atmen konnte. Trotz allem weigerte er sich, seine Geschichte zurückzunehmen. Es ist passiert, sagte er leise, aber bestimmt. Ich wünschte, es wäre anders. Aber es ist passiert. Für ihn war die Erfahrung keine Sensation, sondern ein Stigma. Freunde mieden ihn, manche Nachbarn flüsterten, andere wandten sich offen ab. Doch er hielt daran fest, dass er entführt und untersucht worden war, nicht, weil er Ruhm suchte, sondern weil er nichts anderes berichten konnte als das, was er erlebt hatte. Die Monate nach seiner Rückkehr verwandelten Snowflake in einen Brennpunkt. Forscher, Skeptiker, UFO-Gläubige und Journalisten aus aller Welt reisten an. Sie durchkämmten die Wälder, sammelten Bodenproben, führten Interviews, schrieben Bücher. Doch trotz aller Untersuchungen blieb das zentrale Rätsel bestehen: Travis Walton war verschwunden, und er war zurückgekehrt. Wie und warum, das wusste niemand. Und Travis selbst, obwohl er alles erlebt hatte, wusste es am wenigsten. Die Tage nach seiner Rückkehr waren für Travis ein Wirbel aus Stimmen, Fragen und Blicken. Er konnte dem Druck kaum entkommen. Jede Tür, die er öffnete, führte zu einem Reporter mit Notizblock, einer Kamera oder einem neugierigen Nachbarn. Selbst in der Nacht, wenn das Haus im Dunkeln lag, hörte er draußen Schritte, Stimmen, das Klicken von Fotoapparaten. Doch das größte Chaos spielte sich in seinem Inneren ab. Seine Erinnerungen waren wie ein zerbrochener Spiegel, scharfe, schmerzhafte Splitter, die sich nur mühsam zusammensetzen ließen. Immer wieder kehrten dieselben Bilder zurück, die großen schwarzen Augen, die ihn anstarrten, der metallische Raum, das vibrierende Summen, der Blick auf die Sterne. Aber je mehr er sich darauf konzentrierte, desto mehr entglitten sie ihm. Es war, als würde sein Verstand selbst versuchen, ihn zu schützen, indem er die Erlebnisse in Dunkelheit hüllte. Eines Nachts, als er schweißgebadet aus einem Traum hochschreckte, begann er zu begreifen, dass diese Bruchstücke nicht verschwinden würden. Sie verlangten danach, erzählt zu werden. Am nächsten Tag setzte er sich mit Mike Rogers und einigen seiner Kollegen zusammen. Die Männer, die selbst seit Tagen von der Öffentlichkeit belagert wurden, hörten ihm schweigend zu. Travis sprach stockend, die Worte kamen langsam, fast widerwillig. Er erzählte von dem Moment, als er erwachte, von den kleinen Gestalten, von seiner panischen Flucht durch das Schiff. Als er die Menschenähnlichen erwähnte, groß, blond, mit makellosen Gesichtern, war der Raum still. Keiner lachte, keiner unterbrach ihn. Jeder wusste, dass dies kein Märchen war, das er zum Spaß erfand. Dafür war sein Blick zu ernst, sein Zittern zu echt. Warum? Warum du? Fragte schließlich Steve Pierce leise. Warum haben sie dich genommen und nicht uns? Travis senkte den Blick. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es Zufall. Vielleicht war es Absicht. Ich kann es euch nicht sagen. Die Männer nickten, doch die Frage blieb im Raum wie ein Schatten. Bald wurde Travis von Forschern und UFO-Enthusiasten aufgesucht. Einige wollten ihn hypnotisieren, um verborgene Erinnerungen hervorzuholen. Andere wollten wissenschaftliche Tests durchführen. Seine Familie war hin und her gerissen, sollte man ihn schützen oder zulassen, dass er sich diesen Untersuchungen stellte? Schließlich willigte Travis ein, sich einer Hypnosesitzung zu unterziehen. Er hoffte, auf diesem Weg Klarheit zu finden und vielleicht einen Teil des Schreckens zu besänftigen. Unter Hypnose schilderte er detaillierter, was er erlebt hatte. Seine Stimme war ruhig, beinahe mechanisch, als spräche er aus einer Tiefe, die er im wachen Zustand nicht erreichen konnte. Er erzählte erneut von den kleinen Wesen, die ihn nach dem Lichtstrahl gefunden hatten. Von ihrem regungslosen Blick, dem Gefühl, dass sie mehr verstanden, als sie zeigten. Von seiner Flucht durch die Korridore, bis er auf die menschenähnlichen Gestalten traf. Doch die Hypnose brachte nicht nur Bilder zurück, sondern auch Emotionen. Tränen liefen ihm übers Gesicht, als er beschrieb, wie hilflos er sich gefühlt hatte, wie sehr er geglaubt hatte, nie wieder heimzukehren. Die Forscher waren fasziniert. Einige hielten es für den überzeugendsten Fall einer Entführung, den sie je dokumentiert hatten. Skeptiker hingegen behaupteten, Hypnose sei leicht zu manipulieren, und Travis könne, bewusst oder unbewusst, eine Geschichte aus Fetzen von Science-Fiction und Träumen zusammengesetzt haben. Für Travis spielte das keine Rolle. Für ihn waren die Bilder real. Sie waren in sein Gedächtnis eingebrannt, stärker als jede Vorstellung. Mit der Zeit begann er, über seine Erlebnisse öffentlich zu sprechen. Zögerlich gab er erste Interviews. Seine Stimme war unsicher, doch die Ehrlichkeit in seinen Augen berührte viele. Ich wünschte, ich könnte sagen, es sei nicht passiert, erklärte er in einer Fernsehsendung. Aber ich kann nicht. Ich habe es erlebt. Und ich werde es nie vergessen. Die Reaktionen waren gespalten. Manche Zuschauer glaubten ihm sofort. Andere verspotteten ihn. Wieder andere sahen in ihm einen Menschen, der an den Rand des Wahnsinns getrieben worden war. Doch mit jedem Auftritt gewann er auch Verbündete. UFO-Forscher, Psychologen, ja sogar einige ehemalige Skeptiker gaben zu, dass sein Verhalten schwer zu erklären sei, wenn er sich alles nur ausgedacht hätte. Seine Familie litt unter der Aufmerksamkeit. Seine Brüder gerieten in Streit mit Nachbarn, der sie der Lüge bezichtigten. Seine Mutter weinte oft, verzweifelt zwischen Stolz und Angst. Und Travis selbst schwankte zwischen dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen, und dem Drang, seine Wahrheit zu erzählen. Einmal, spät in der Nacht, stand er allein im Garten und blickte in den Himmel. Die Sterne funkelten klar über Arizona, so wie in jener Nacht, als er verschwand. Er spürte, wie sich in ihm etwas regte, eine Mischung aus Furcht und Sehnsucht. "Kommt ihr zurück?", flüsterte er in die Stille. Oder war es nur einmalig? Keine Antwort kam. Nur das Rascheln der Baumwipfel im Wind. Doch tief in seinem Innern wusste er, es war nicht vorbei. Travis' Geschichte blieb nicht in Snowflake. Innerhalb weniger Wochen hatte sie die Titelseiten großer Zeitungen erreicht und war in Nachrichtensendungen im ganzen Land Thema. Schlagzeilen wie der entführte Holzfäller oder die UFO-Affäre von Arizona ließen die Menschen gleichermaßen staunen und zweifeln. Reporter reisten aus New York, Chicago und sogar aus Europa an, um einen Blick auf den jungen Mann zu werfen, der behauptete, 5 Tage lang von Außerirdischen gefangen gehalten worden zu sein. Die Straßen vor dem Haus seiner Familie verwandelten sich in ein Meer aus Autos, Kabeln und Kamerastativen. Travis fühlte sich wie ein Gefangener im eigenen Zuhause. Wenn er einen Schritt vor die Tür setzte, wurde er von Mikrofonen bedrängt, von Blitzlichtern geblendet. Jeder Satz, den er sprach, wurde sofort notiert, jede Geste analysiert. Wie sahen sie aus, warum haben sie sie ausgewählt, glauben sie, dass sie wiederkommen? Fragen, auf die Travis keine Antworten hatte. Die Aufmerksamkeit brachte nicht nur Journalisten, sondern auch Experten ins Spiel. UFO-Forscher und sogenannte Ufologen strömten nach Arizona. Einige erklärten sofort, Travis sei der Beweis, den man jahrzehntelang gesucht hatte. Andere waren vorsichtiger, wollten Beweise, Proben, handfeste Fakten. Doch genauso schnell meldeten sich Skeptiker. Wissenschaftler aus Universitäten erklärten, es handle sich vermutlich um eine psychische Episode, Halluzinationen, ausgelöst durch Stress, Schlafmangel oder chemische Substanzen. Andere sprachen von einer Inszenierung, einem Täuschungsmanöver, vielleicht um Aufmerksamkeit oder Geld zu bekommen. Eine Fernsehdiskussion brachte die Gegensätze auf den Punkt. Auf der einen Seite saß ein Psychologe, der kühl erklärte, Travis habe möglicherweise eine Dissociative-Episode erlitten. Auf der anderen Seite ein UFO-Forscher, der mit Nachdruck sagte, es gibt 6 Zeugen, die ein schwebendes Objekt gesehen haben. Lügendetektortests, die sie bestehen. Und einen jungen Mann, der 5 Tage verschwand und wieder auftauchte. Wenn das keine Beweise sind, was dann? Travis saß daneben, nervös, die Hände ineinander verschränkt. Er fühlte sich nicht als Held, nicht als Beweisführer, sondern als Spielball zwischen 2 Lagern, die beide mehr von seiner Geschichte wollten, als er geben konnte. Im Ort Snowflake war die Stimmung noch gespaltener. Manche sahen in ihm eine Art Märtyrer, einen Mann, der unfreiwillig zu einem Botschafter des Unbekannten geworden war. Andere mieden ihn, tuschelten, nannten ihn einen Lügner. Der Junge ist verrückt, hörte er einmal in einem Laden. Oder er spielt uns alle an der Nase herum. Doch gleichzeitig erhielt er Briefe von völlig Fremden. Menschen aus anderen Staaten, ja sogar aus Europa, schrieben ihm, dass sie ihm glaubten, dass sie selbst etwas Ähnliches erlebt hätten. Manche berichteten von Lichtern am Himmel, andere von nächtlichen Begegnungen, die sie nie jemandem erzählt hatten. Für Travis war das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits fühlte er sich nicht mehr völlig allein. Andererseits wuchs die Last, wenn so viele an ihn glaubten, durfte er niemals an sich selbst zweifeln. Die Holzfäller, Die Zeugen des Vorfalls litten ebenfalls unter der Aufmerksamkeit. Ihre Namen standen in Zeitungen, sie wurden auf der Straße angesprochen, manche verloren Aufträge, weil man ihnen nicht mehr vertraute. Mike Rogers, der Anführer, verteidigte Travis unerschütterlich. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, sagte er immer wieder. Und ich werde das nicht zurücknehmen. Doch nicht jeder seiner Männer war so standhaft. Steve Pierce, der Jüngste in der Gruppe, war nervlich angeschlagen. Die ständigen Befragungen, die skeptischen Blicke, die Andeutungen, er sei Teil eines Schwindels, setzten ihm zu. Einmal brach er zusammen und schrie, lasst mich doch einfach in Ruhe. Die Polizei hatte sich inzwischen weitgehend zurückgezogen. Für sie war der Fall abgeschlossen, kein Verbrechen, keine Leiche, keine Beweise. Aber die Ermittler waren ebenso ratlos wie am ersten Tag. Die wissenschaftliche Welt jedoch war nun aufmerksam geworden. Physiker, Psychologen und Journalisten veröffentlichten Artikel, in denen sie das Phänomen diskutierten. Einige analysierten die angeblichen Flugmanöver der Scheibe, andere die psychologischen Effekte auf Travis und die Zeugen. Die Kontroverse erreichte ihren Höhepunkt, als ein großes Nachrichtenmagazin den Fall aufgriff und Travis auf das Titelbild setzte. Darunter die Schlagzeile, entführt von Außerirdischen? Für Travis war das kein Triumph, sondern ein Albtraum. Er wollte vergessen, was geschehen war, doch die Welt ließ es nicht zu. Jeder Blick in ein Schaufenster, jede neue Zeitung erinnert ihn daran, dass seine Geschichte größer geworden war als er selbst. Eines Abends saß er allein auf der Veranda. Das Stimmengewirr der Reporter war verklungen, der Himmel klar und voller Sterne. Er dachte an den Moment, als er durch das Fenster im Schiff hinausgesehen hatte, in die unendliche Schwärze des Alls. Damals hatte er sich klein gefühlt, ausgeliefert, kaum mehr als ein Staubkorn im Universum. Jetzt, zurück auf der Erde, fühlte er sich nicht größer. Nur beobachtet. Vielleicht, dachte er leise, haben sie gar nicht versucht, mich zu verletzen. Vielleicht war es ein Test. Oder ein Irrtum. Doch gleich darauf kroch die Furcht wieder in ihn. Was, wenn es kein Irrtum war? Was, wenn es nur der Anfang war? Travis versuchte verzweifelt, in seinen Alltag zurückzufinden. Doch je mehr er sich bemühte, desto stärker zogen ihn die Erinnerungen an jede 5 Tage zurück. Er wollte wieder Holz fällen, wieder mit den Männern im Wald arbeiten, wieder am Leben im Ort teilnehmen, doch es gelang ihm nicht. Die Nächte waren am schlimmsten. Kaum schloss er die Augen, tauchten Bilder auf, die ihn schweißgebadet aus dem Schlaf rissen. Manchmal war es das Gesicht der kleinen Wesen mit den schwarzen Augen, die ihn reglos ansahen. Manchmal das Summen, das den Raum erfüllte, das er nun sogar im Traum hören konnte. Am schlimmsten war jedoch das Gefühl, bewegungsunfähig auf der Liege zu liegen, während fremde Hände sich über ihn beugten. Oft schrie er im Schlaf. Seine Familie eilte dann in sein Zimmer, doch es dauerte Minuten, bis sie ihn beruhigen konnten. Sein Bruder sagte einmal verzweifelt, du bist zurück, Travis. Sie sind weg. Es ist vorbei. Doch Travis wusste, dass es nicht vorbei war. Die Erinnerungen waren real, und sie ließen ihn nicht los. Tagsüber versuchte er, sich mit Arbeit abzulenken. Doch auch dort verfolgten ihn die Schatten. Das Geräusch einer Kettensäge erinnert ihn an das Summen im Schiff. Ein Sonnenstrahl, der durch die Baumwipfel fiel, ließ ihn zusammenzucken, weil er das Licht des Strahls wieder vor Augen sah. Selbst das Geräusch von flatternden Vögeln konnte Panik in ihm auslösen. Die Menschen im Ort beobachteten ihn genau. Manche zeigten Mitgefühl, andere nur Misstrauen. Ein Mann im Laden raunte, sieh ihn dir an, er ist verrückt geworden. Eine Frau flüsterte, so etwas vergisst man nicht einfach, wenn es überhaupt passiert ist. Travis fühlte sich zerrissen. Einerseits wollte er beweisen, dass er nicht lügt. Andererseits wünschte er könnte alles vergessen, als wäre es nie geschehen. Die Briefe, die er von Fremden erhielt, machten es nicht leichter. Manche schrieben ihm von ähnlichen Erfahrungen, nächtlichen Lichtern, plötzlichen Zeitverlusten, Begegnungen mit Gestalten, die nicht von dieser Welt waren. Andere baten ihn um Rat, wollten wissen, wie man mit dieser Angst leben könne. Travis fühlte sich überfordert. Wie sollte er anderen helfen, wenn er sich selbst kaum verstand? Bald begann er, seine Träume aufzuschreiben. Seite für Seite füllte er mit hastigen Notizen, Beschreibungen der Räume, der Geräte, der Augen der Wesen. Er hoffte, dadurch Klarheit zu gewinnen, doch je mehr er schrieb, desto verworrener erschien es ihm. Manche Details schienen sich zu verändern, als würden sie sich seinem Gedächtnis entziehen. Eines Nachts hatte er einen besonders intensiven Traum. Er sah sich wieder in der Halle mit den Schiffen. Doch diesmal waren die Schiffe nicht still, sondern in Bewegung. Lichter flackerten auf, Schatten glitten über die Wände, und er spürte eine Vibration, die seinen ganzen Körper durchdrang. Dann erschien die Gestalt des blonden Mannes, dieselben makellosen Züge, derselbe ruhige Blick. Doch anstatt ihn zu beruhigen, flüsterte die Gestalt diesmal Worte, die er nicht verstand. Als Travis erwachte, hallte das fremde Geräusch noch immer in seinen Ohren. Die Hypnosesitzungen, die er wieder aufnahm, verstärkten das Chaos. Zwar brachte er neue Erinnerungen hervor, an Geräte, die er nie zuvor beschrieben hatte, an eine Art Kuppel, in der er das Gefühl hatte, durch den Weltraum zu fliegen. Doch ob es echte Erinnerungen waren oder von seinem Verstand nachträglich ergänzt wurden, konnte niemand sagen. Die Skeptiker nutzten diese Unsicherheit sofort. Seht ihr? Erklärten sie in Interviews. Die Geschichte verändert sich ständig. Das ist der Beweis, dass es nur Fantasie ist. Doch diejenigen, die an ihn glaubten, sahen es anders. Traumata sind nie linear, sagten Psychologen, die ihn unterstützten. Er erinnert sich stückweise. Das spricht für die Echtheit seiner Erfahrung. Travis selbst war hin und her gerissen. Er wusste nur eines sicher, was er gesehen und gefühlt hatte, war keine Einbildung. Der Schock, die Panik, die Kälte, das konnte man sich nicht ausmalen. In stillen Momenten fragte er sich, warum er zurückgebracht worden war. Wenn die Wesen ihn wirklich untersuchen wollten, warum hatten sie ihn nicht behalten? Hatten sie ihn absichtlich freigelassen? War er nur ein Experiment, das nun abgeschlossen war? Oder stand etwas Größeres bevor? Diese Fragen nagten an ihm, Tag für Tag. Und doch versuchte er, ein Stück Normalität zurückzugewinnen. Er nahm wieder Arbeit an, mied aber den Ort, an dem alles geschehen war. Seine Kollegen respektierten das, auch wenn sie selbst noch immer von jener Nacht gezeichnet waren. Doch ganz gleich, wie sehr er sich mühte, die Schatten der Erinnerung blieben. Sie waren in ihm, unauslöschlich, und mit jedem Tag schien es schwerer zu werden, sie von seinem Leben zu trennen. Travis wusste, dass er nicht ewig schweigen konnte. Die Fragen der Medien, die Bitten von Forschern und die Briefe von Fremden häuften sich. Er fühlte sich zwar nicht bereit, doch irgendwann erkannte er, wenn er seine Geschichte nicht selbst erzählte, würden andere es für ihn tun, und sie würden sie verdrehen. Der erste öffentliche Auftritt war ein kleiner Vortrag in Phoenix. Ein örtlicher UFO-Forscher hatte ihn eingeladen, und Travis sagte zögerlich zu. Am Tag der Veranstaltung zitterten seine Hände, als er auf die Bühne trat. Der Saal war überfüllt. Menschen drängten sich in die Stuhlreihen, einige standen an den Wänden. Reporter saßen in den vorderen Reihen, die Stifte gezückt. Travis begann stockend. Ich möchte euch nur erzählen, was passiert ist. Seine Stimme war heiser, fast brüchig. Doch je länger er sprach, desto ruhiger wurde er. Er berichtete von der Nacht im Wald, vom Strahl des Lichts, von seinem Erwachen in der fremden Umgebung. Manche Zuhörer hörten mit offenem Mund zu, andere schüttelten ungläubig den Kopf. Als er geendet hatte, herrschte für einen Moment absolute Stille. Dann brandete Applaus auf, gemischt, aber heftig. Dieser Abend markierte einen Wendepunkt. Von nun an wurde Travis nicht mehr nur als Opfer oder Zeuge betrachtet, sondern als Sprecher eines Phänomens. Veranstalter aus anderen Bundesstaaten luden ihn ein, und bald sprach er in Konferenzsälen, Universitäten und sogar im Fernsehen. Doch je mehr er in der Öffentlichkeit stand, desto stärker wuchs der Widerstand. Skeptische Wissenschaftler nutzten jede Gelegenheit, ihn in Interviews bloßzustellen. Ihre Geschichte verändert sich, warfen sie ihm vor. Einmal sind es kleine Wesen, dann menschenähnliche Gestalten. Was stimmt nun? Travis antwortete ruhig, auch wenn es in ihm kochte. Beides. Ich habe beides gesehen. Für seine Unterstützer war dies ein Beweis für die Komplexität seiner Erfahrung. Für seine Gegner ein Zeichen, dass er sich widersprach. Die Holzfäller, seine Freunde von jener Nacht, unterstützten ihn, so gut sie konnten. Doch auch sie litten unter der Aufmerksamkeit. Manche verloren Arbeit, weil man sie für Spinner hielt. Andere mieden Interviews, weil sie es nicht mehr ertrugen, immer wieder dieselben Fragen beantworten zu müssen. Besonders Mike Rogers, sein engster Freund, spürte die Last. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, wiederholte er in jedem Gespräch. Und ich werde das nicht zurücknehmen. Doch die Zweifel nagten auch an ihm. Nicht daran, dass etwas geschehen war, sondern daran, warum gerade Travis das Opfer geworden war. Mit jedem Vortrag, jedem Interview wuchs die Geschichte. Fernsehsender begannen, sie mit dramatischer Musik und Animationen auszuschmücken. Bücher erschienen, die Fallanalyse reihten sich aneinander. Einige machten aus Travis einen Helden, andere einen Lügner. Für ihn selbst war es weder das eine noch das andere. Er wollte nur die Wahrheit erzählen, so gut er sie kannte. In einem Interview sagte er einmal, ich wünschte, es wäre nie passiert. Ich habe nichts davon, außer Albträumen und dem Argwohn meiner Mitmenschen. Aber ich kann nicht so tun, als wäre es nicht geschehen. Die Auftritte forderten ihren Preis. Nach jeder Veranstaltung war er erschöpft, fühlte sich leer und ausgelaugt. Oft plagten ihn danach noch intensivere Träume, als würde das Erzählen die Erinnerungen neu zum Leben erwecken. doch gleichzeitig spürte er, dass er damit nicht allein war. Menschen kamen nach seinen Vorträgen zu ihm, erzählten ihm flüsternd von eigenen Sichtungen, von Erfahrungen, die sie nie zuvor jemandem anvertraut hatten. In ihren Augen sah er dieselbe Mischung aus Angst und Erleichterung, die er selbst kannte. Eines Abends, nach einem Vortrag in Kalifornien, blieb eine Frau mittleren Alters vor ihm stehen. "Sie glauben gar nicht, wie sehr ich Ihnen danke", sagte sie leise. "Seit Jahren habe ich etwas auf dem Herzen, und niemand glaubt mir. Aber als ich Ihre Geschichte hörte, wusste ich, ich bin nicht verrückt." Travis' Augen füllten sich mit Tränen. Zum ersten Mal seit seiner Rückkehr spürte er, dass sein Leid auch etwas Gutes bewirken konnte, dass er anderen Mut machte, ihre eigenen Erfahrungen nicht länger zu verschweigen. Doch je mehr er sprach, desto größer wurde auch die Gefahr, sich selbst zu verlieren. Die Grenze zwischen dem, was er erlebt hatte, und dem, was andere in seine Geschichte hineininterpretierten, wurde immer unschärfer. Travis stand nun zwischen zwei Welten, der privaten, in der er nur ein Mann aus Snowflake war, und der öffentlichen, in der er zum Symbol für das Unerklärliche geworden war. Und tief in seinem Innern fragte er sich, ob er jemals wieder ganz er selbst sein würde. Die Geschichte hatte längst ihre eigene Dynamik entwickelt. Travis war nicht mehr nur der Mann aus Snowflake, der angeblich von Außerirdischen entführt worden war. Er war zu einer Figur in einem medialen Spektakel geworden. Fernsehsender brachten reißerische Dokus, Zeitungen druckten bebilderte Artikel, in denen Zeichnungen von grauen Wesen mit großen Augen seine Schilderungen illustrierten. Travis erkannte, dass er immer weniger Kontrolle darüber hatte, wie seine Geschichte erzählt wurde. Manche Magazine malten ihn als Opfer einer unheimlichen Macht, andere stellten ihn als Lügner dar, der seine Freunde an eine Verschwörung hineingezogen hatte. Dazwischen gab es endlose Spekulationen, war es ein Geheimexperiment der Regierung? Eine Halluzination? Oder gar ein Scherz, der außer Kontrolle geraten war? Besonders hart traf ihn ein Fernsehbeitrag, in dem ein Reporter mit spöttischem Tonfall durch Snowflake lief, Nachbarn interviewte und die Frage stellte: "Glauben Sie, dass Ihr Nachbar wirklich in einem UFO war?" Einige lachten, andere zuckten nur die Schultern. Doch die Bilder prägten sich ein. Travis als Außenseiter, der in seiner eigenen Heimatstadt um Glaubwürdigkeit kämpfen musste. Er wusste, dass die Medien ihre eigene Wahrheit bauten, eine Wahrheit, die mehr mit Einschaltquoten und Verkaufszahlen zu tun hatte als mit seinen Erlebnissen. Trotzdem konnte er sich dem Sog nicht entziehen. Ein Produzent aus Los Angeles bot ihm eine große Dokumentation an. "Das ist Ihre Chance, Mr. Walton", sagte er. "Ihre Geschichte erreicht Millionen. Sie können Ihre Version erzählen." Travis zögerte, willigte schließlich aber ein. Vielleicht, dachte er, könnte er auf diesem Weg die Fakten klarstellen. Doch schon bei den ersten Dreharbeiten merkte er, wie wenig es um Fakten ging. Die Produzenten inszenierten Szenen dramatisch nach, baten ihn, durch düstere Wälder zu gehen, während Nebelmaschinen den Boden verhüllten. Schauspieler stellten die kleinen Wesen nach, mit übergroßen Masken und unheimlichem Licht. "Das sieht doch spannender aus", erklärte der Regisseur. Travis fühlte sich benutzt. Das, was für ihn ein Albtraum gewesen war, verwandelte sich für andere in Unterhaltung. Er schluckte den Ärger hinunter, denn er wusste, wenn er ablehnte, würden sie ihn einfach ohne seine Stimme darstellen. Die Dokumentation schlug ein wie eine Bombe. Millionen sahen sie, diskutierten darüber, stritten sich. Doch anstatt Klarheit zu schaffen, war die Verwirrung nur größer geworden. Währenddessen kämpfte Travis darum, seine persönliche Würde zu bewahren. In Interviews bestand er darauf, nüchtern und sachlich zu sprechen, auch wenn die Fragen oft ins Lächerliche abglitten. "Haben Sie jemals versucht, mit den Außerirdischen zu reden? Was, wenn Sie sie wiederholen, wurden Sie auf einem fremden Planeten gezeugt?" Er antwortete so ernst wie möglich, auch wenn er innerlich verzweifelte. Er wollte nicht Teil eines Spektakels sein, doch er war es längst. Die Menschen in Snowflake reagierten unterschiedlich. Einige sahen mit Stolz, dass ihr kleiner Ort nun landesweit bekannt war. Andere schämten sich für die Schlagzeilen. Ein Ladenbesitzer weigerte sich sogar, Travis zu bedienen. "Ich will mit dem ganzen Quatsch nichts zu tun haben", murmelte er. Travis zog sich immer häufiger zurück. Er mied die Öffentlichkeit, soweit es möglich war. Doch ganz entkommen konnte er ja nicht. Briefe und Anrufe erreichten ihn täglich, einige voller Unterstützung, andere voller Spott oder Drohungen. "Du hast uns blamiert", hieß es in einem anonymen Brief. "Wenn du nicht schweigst, wirst du es bereuen." Seine Familie machte sich Sorgen. Seine Mutter bat ihn, den Medien den Rücken zu kehren. "Du schuldest niemandem etwas", sagte sie. Doch Travis wusste, dass es nicht so einfach war. Seine Geschichte war größer geworden als er. Sie gehörte längst der Öffentlichkeit. Und dennoch hielt er an einem Gedanken fest: solange er selbst sprach, konnte er wenigstens einen Teil der Wahrheit bewahren. Schweigen würde nur bedeuten, dass andere seine Geschichten neu schrieben und ihn endgültig zum Gespött machten. So stand er immer wieder auf Bühnen, saß in Studios, ließ sich befragen. Und jedes Mal spürte er, wie ihn das Geschehene tiefer in eine Welt hineinzog, die er nie betreten wollte, eine Welt aus Blitzlichtern, Schlagzeilen und endlosen Diskussionen über Dinge, die er sich selbst kaum erklären konnte. In stillen Momenten, wenn die Kameras verstummt waren, fragte er sich, war dies der eigentliche Zweck seiner Rückkehr? Hatten sie ihn nicht nur untersucht, sondern auch dazu bestimmt, eine Botschaft in die Welt zu tragen, ob er wollte oder nicht? Doch wenn er ehrlich war, wusste er, die Medien suchten keine Botschaften. Sie suchten Geschichten. Und er war ihre spektakulärste Geschichte. Travis erkannte bald, dass er sich nicht länger auf die Medien verlassen konnte. Zu oft hatte er erlebt, wie seine Worte verdreht, seine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und in sensationelle Schlagzeilen verwandelt worden waren. Wenn er die Deutungshoheit über seine Geschichte behalten wollte, musste er selbst schreiben. Die Entscheidung reifte in langen Nächten, in denen er nicht schlafen konnte. Er setzte sich an den kleinen Schreibtisch in seinem Zimmer, legte Papier und Stift bereit und begann, seine Gedanken niederzuschreiben. Zunächst waren es nur bruchstückhafte Notizen, Erinnerungen an bestimmte Momente, Bilder, Geräusche, Gefühle. Doch je länger er schrieb, desto klarer wurde ihm, dass daraus ein Buch entstehen musste. Ein Buch, das nicht auf Effekte setzte, sondern auf seine Stimme. Keine übertriebenen Szenen, keine Spekulationen, sondern schlicht das, was er erlebt hatte. Die Arbeit war schwerer, als er gedacht hatte. Jedes Wort holte die Erinnerungen zurück, jedes Kapitel ließ ihn das Geschehen erneut durchleben. Manchmal legte er den Stift beiseite, weil seine Hände zitterten. Manchmal saß er stundenlang da und starrte auf das leere Blatt, unfähig, das nächste Detail zu formulieren. Doch dann trieb ihn der Gedanke weiter, wenn er schwieg, blieben nur die Stimmen der anderen. Und das konnte er nicht zulassen. Seine Freunde aus der Holzfäller-Crew unterstützten ihn, so gut sie konnten. Mike Rogers ermutigte ihn, ehrlich zu bleiben, auch wenn es schmerzhaft war. Du schuldest der Wahrheit nichts außer Genauigkeit, sagte er. Schreib es so, wie du es erlebt hast. Nicht mehr, nicht weniger. Als Travis die ersten Kapitel beisammen hatte, zeigte er sie seiner Familie. Seine Mutter las sie still, Tränen in den Augen. Es ist schwer, das zu lesen, sagte sie leise. Aber ich bin stolz, dass du es aufschreibst. Sein Bruder reagiert nüchterner. Das wird die Leute noch mehr spalten, meinte er. Die, die dir glauben, werden es feiern. Die anderen werden dich zerreißen. Travis nickte. Er wusste, dass er niemanden bekehren konnte. Aber das Buch war nicht für die Skeptiker gedacht, es war für die Wahrheit gedacht, für die Geschichte, wie sie wirklich war. Ein kleiner Verlag zeigte schließlich Interesse. Der Verleger war ein Mann, der sich schon lange mit Berichten über das Unerklärliche beschäftigte. Er versprach keine Millionenauflage, aber er versprach, die Geschichte unverfälscht zu veröffentlichen. Die Monate vergingen, während Travis schrieb und überarbeitete. Manchmal zweifelte er, manchmal wollte er alles abbrechen. Doch immer wieder griff er zum Stift zurück. Das Schreiben wurde zu einer Art Therapie, schmerzhaft, aber reinigend. Als das Manuskript fertig war, fühlte er sich erschöpft, aber auch erleichtert. Er hatte die Geschichten nun in seinen Händen, schwarz auf weiß, in seinen eigenen Worten. Niemand konnte ihm das mehr nehmen. Das Buch erschien und sorgte sofort für Aufsehen. Die Medien stürzten sich darauf, manche lobten es, andere verspotteten es. Skeptiker nannten es Science Fiction im Tagebuchstil, Unterstützer hingegen das ehrlichste Zeugnis einer Begegnung mit dem Unbekannten. Für Travis selbst war die Reaktion zweitrangig. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, etwas zurückgewonnen zu haben, seine Stimme. Doch mit dem Buch kam auch eine neue Welle der Aufmerksamkeit. Er wurde zu Lesungen eingeladen, zu Podiumsdiskussionen, zu Konferenzen. Manche Veranstaltungen verliefen ruhig, andere endeten in hitzigen Debatten, wenn Skeptiker ihn frontal angriffen. Einmal, bei einer großen Konferenz, stellte ihm ein Journalist die Frage, Herr Walton, was erwarten Sie, dass die Welt mit Ihrer Geschichte anfängt? Wollen Sie, dass wir glauben, dass Außerirdische uns besuchen? Travis überlegte lange, bevor er antwortete. Nein, sagte er schließlich. Ich will nicht, dass Sie mir blind glauben. Ich will nur, dass Sie zuhören. Dass Sie die Möglichkeit nicht sofort verwerfen, nur weil sie unbequem ist. Dieser Satz wurde später in vielen Artikeln zitiert. Für seine Kritiker war es ein Ausweichen, für seine Unterstützer ein Zeichen von Bescheidenheit und Authentizität. Doch unabhängig von der Deutung spürte Travis, dass sein Buch ihm einen Platz verschafft hatte, den ihm niemand mehr nehmen konnte. Es war seine Geschichte, und sie war nun Teil der Welt. Das Buch hatte Travis endgültig in die Öffentlichkeit katapultiert. Doch nicht nur neugierige Journalisten und ernsthafte Wissenschaftler klopften nun an seine Tür, auch die bunte und oft widersprüchliche Welt der UFO-Szene zog ihn hinein. Bei seinen Vorträgen traf er auf Menschen, die ihn voller Dankbarkeit umarmten, weil er ihnen das Gefühl gab, nicht allein zu sein. Manche berichteten mit zitternder Stimme von eigenen Begegnungen, Lichter über Farmen, unerklärlichen Narben am Körper, Stimmen in der Nacht. Sie sahen in Travis einen Zeugen, der ihre Erlebnisse legitimierte. Doch da waren auch andere. Geschäftemacher, die in seiner Geschichte eine Gelegenheit witterten. Wir könnten zusammen eine Vortragsreihe organisieren, schlug ein Mann vor, der sich als Produzent ausgab. Wir teilen die Einnahmen 50-50. Ein anderer bot an, Figuren und Poster zu verkaufen, Travis als Held, die Wesen als gruselige Karikaturen. Travis lehnte vieles ab, doch er merkte schnell, in dieser Szene verschwammen die Grenzen. Zwischen ehrlicher Suche nach Wahrheit und reiner Geldgier lag oft nur ein schmaler Grat. Auf einer großen Konferenz in Nevada lernte er Forscher kennen, die mit echter Hingabe arbeiteten. Einer von ihnen, ein Professor im Ruhestand, sagte zu ihm, Ihr Bericht ist wichtig, weil er detaillierter ist als die meisten anderen. Aber Sie müssen vorsichtig sein. Es gibt Leute, die ihre Geschichte benutzen, um ihre eigenen Fantasien zu befeuern. Travis nickte. Er hatte es längst gespürt. Manche wollten ihn in ihre Theorien einbinden, über geheime Basen, über Kontakte zu fremden Zivilisationen, über kommende Invasionen. Er weigerte sich, sich vereinnahmen zu lassen. Doch je öfter er sprach, desto schwerer wurde es, die Kontrolle zu behalten. Gleichzeitig entstanden neue Freundschaften. Menschen, die nicht nach Sensation suchten, sondern nach Verständnis. Mit einigen führte er lange Gespräche über die Natur des Universums, über die Möglichkeit außerirdischen Lebens und über die Grenzen menschlichen Wissens. Diese Begegnungen gaben ihm Kraft, sie erinnerten ihn daran, dass es auch ehrlichen Neugier und Demut gab. Doch mit den Freundschaften kamen auch Schatten. Einmal, nach einem Vortrag, sprach ihn ein Mann an, dessen Blick unruhig hin und her sprang. Sie wissen mehr, als Sie sagen, flüsterte er. Sie sind einer von ihnen. Sie wurden zurückgeschickt, um uns vorzubereiten. Travis wich zurück, erschrocken über die Intensität dieses Glaubens. Solche Begegnungen machten ihm klar, wie sehr seine Geschichte von manchen als Beweis für eigene Obsessionen missbraucht wurde. Die Medien trugen ihren Teil dazu bei. Talkshows luden ihn ein, oft zusammen mit Skeptikern, die ihn frontal angriffen. Die Debatten gerieten hitzig, manchmal unfair. Doch je mehr er öffentlich auftrat, desto deutlicher zeigte sich, er war nicht nur ein Zeuge, er war ein Symbol geworden, ob er wollte oder nicht. In ruhigen Momenten fragte er sich, ob er überhaupt noch ein normales Leben führen konnte. Auf der Straße erkannten ihn Fremde, manche baten um Autogramme, andere warfen ihm Beleidigungen zu. Für viele war er kein Mensch mehr, sondern eine Projektionsfläche, entweder für Hoffnung oder für Spott. Trotz allem hielt er an einem Prinzip fest, er wollte die Wahrheit nicht verzerren. Keine Übertreibungen, keine Lügen, kein Geschäft auf Kosten seiner Erfahrung. Er wusste, dass er damit manchen Weg leichter hätte gehen können, mehr Ruhm, mehr Geld, mehr Einfluss. Aber er konnte nicht. Wenn ich anfange zu erfinden, sagte er einmal in einem Interview, dann habe ich wirklich verloren. Dann unterscheide ich mich nicht mehr von jenen, die mir nie geglaubt haben. Dieser Satz prägte sich vielen Zuhörern ein. Für manche war er ein Zeichen seiner Aufrichtigkeit, für andere nur eine wohlklingende Phrase. Travis selbst wusste, dass es die einzige Haltung war, die er ertragen konnte. Zwischen ehrlichen Suchern und skrupellosen Geschäftemachern ging er seinen eigenen, schmalen Weg, oft einsam, aber zumindest aufrecht. Die Jahre vergingen, und die Welt drehte sich weiter. Neue Schlagzeilen verdrängten alte, neue Skandale, neue Sensationen. Doch der Fall Walton blieb bestehen, wie ein Schatten, der nie ganz verschwand. Travis wurde älter, seine Haare ergrauten, sein Gesicht bekam die Falten eines Mannes, der viel erlebt und ertragen hatte. Doch immer wieder tauchte seine Geschichte in Magazinen, Fernsehdokumentationen und auf Konferenzen auf. Manchmal fragte er sich, ob er jemals wirklich frei davon sein würde. Egal wohin er ging, das Etikett der Ufermann klebte an ihm. Für manche war er ein Held, für andere ein Schwindler. Für ihn selbst war er einfach nur Travis, ein Mensch, der in einer kalten Novembernacht etwas erlebt hatte, das sein Leben für immer veränderte. Auf Kongressen begegnete er jungen Forschern, die seine Geschichte nur aus Büchern kannten. Sie waren doch der Erste, der so offen über seine Erfahrung gesprochen hat, sagten sie. Ohne sie hätten viele von uns nicht gewagt, dieses Thema ernst zu nehmen. Travis lächelte dann müde. Er fühlte sich geehrt, aber auch überfordert. Er hatte nie die Absicht gehabt, ein Pionier zu sein. Er hatte nur überlebt und dann versucht, seine Wahrheit zu erzählen. Mit zunehmendem Alter begann er, sein Leben im Rückblick zu betrachten. Er fragte sich, was ihm die Begegnung wirklich gebracht hatte. War es eine Strafe gewesen? Eine Prüfung? Oder vielleicht doch eine Botschaft? In Interviews sprach er nun häufiger von Demut. Es gibt mehr im Universum, als wir je begreifen werden, sagte er. Vielleicht war ich nur ein kleines Rädchen in etwas Größerem. Doch auch die Skeptiker ließen nicht nach. Jahrzehnte nach dem Vorfall tauchten neue Stimmen auf, die die alte Geschichte wiederkäuten und angebliche Widersprüche hervorhoben. Manche behaupteten, es ist alles ein Scherz gewesen, eine Inszenierung, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Travis las diese Artikel kaum noch. Früher hatten sie ihn verletzt, heute zuckte er nur die Schultern. Sie waren nicht dabei, dachte er, sie können sagen, was sie wollen. Trotzdem blieb der Last. Noch immer gab es Nächte, in denen er von den grellen Lichtern träumte, von den Augen, die ihn musterten, von dem Gefühl, in einer Welt gefangen zu sein, die nicht die seine war. Manche Wunden heilten nie ganz. Seine Familie war über die Jahre zu seinem Halt geworden. Seine Kinder kannten ihn nicht anders, als den Mann mit der außergewöhnlichen Vergangenheit. Für sie war es selbstverständlich, und doch wussten sie, dass ihr Vater anders war als die Väter ihrer Freunde. Bei Familientreffen kam das Thema manchmal auf, wenn ein Verwandter scherzhaft fragte, und, Travis, wann fliegst du wieder weg? Die Lache klangen harmlos, doch er spürte jedes Mal einen Stich. Es gab aber auch Momente der Versöhnung. Bei einem Treffen in Snowflake trat ein alter Bekannter auf ihn zu, der ihn früher ausgelacht hatte. Weißt du, Travis, sagte er, ich habe dich für verrückt gehalten. Aber nach all den Jahren, du hast nie aufgegeben. Vielleicht steckt doch mehr dahinter, als wir verstehen. Diese Worte berührten ihn mehr als jedes Lob aus der Ferne. So lebte Travis zwischen zwei Welten, der einen, die ihn nie vergessen ließ, was geschehen war, und der anderen, in der er versuchte, einfach ein Ehemann, Vater und Großvater zu sein. Und immer wieder stellte er sich die gleiche Frage, warum er? Warum in jener Nacht, an jenem Ort? Die Antwort blieb aus. Vielleicht würde sie nie kommen. Doch während er älter wurde, lernte er, mit dieser Lehre zu leben. Nicht jede Geschichte brauchte eine Auflösung. Manche waren einfach nur Teil des großen Mysteriums, das wir Universum nennen. Der Fall Walton hatte längst den engen Kreis von Snowflake und den damaligen Ermittlungen verlassen. Er war zu einem kulturellen Phänomen geworden. Bücher, Filme und wissenschaftliche Analysen griffen seine Geschichte immer wieder auf, mal als ernstzunehmenden Bericht, mal als Vorlage für Sensationen. Besonders einschneidend war die Verfilmung seiner Erlebnisse. Hollywood griff den Stoff auf und verwandelte ihn in ein aufsehenerregendes Drama. Doch wie so oft hatte die Leinwand ihre eigenen Regeln. Was Travis als nüchtern und bedrückend erlebt hatte, wurde in grellen Farben, mit spektakulären Effekten und schaurigen Masken dargestellt. Als er den Film zum ersten Mal sah, war er schockiert. "Das ist nicht meine Geschichte", murmelte er. Die Darstellung der fremden Wesen war überzogen, die Szenen von Gewalt und Horror so inszeniert, dass sie eher an ein Gruselkabinett erinnerten als an seine tatsächliche Erfahrung. Und doch, der Film schlug ein. Millionen sahen ihn, die Diskussionen loderten erneut auf. Für viele Menschen war die Filmversion nun die einzig bekannte Version der Ereignisse. Travis kämpfte vergeblich dagegen an. Es war nicht so, erklärte er in Interviews. Das ist eine künstlerische Interpretation, nicht die Wahrheit. Doch seine Stimme ging im Rauschen des Kinos unter. Neben den kulturellen Ausschmückungen beschäftigten sich auch Wissenschaftler weiterhin mit dem Fall. Einige betrachteten ihn als interessantes Beispiel für kollektive Psychologie, wie eine kleine Gruppe von Männern eine Geschichte erzählte, die ein weltweites Echo auslöste. Sie untersuchten Suggestion, Trauma, Gruppendynamik. Andere hingegen hielten den Fall für eine der am besten dokumentierten Begegnungen mit dem Unbekannten. Polygraphentests, Augenzeugenberichte, zeitgenössische Untersuchungen, all das sprach für die Ernsthaftigkeit des Vorfalls. Konferenzen widmeten ganze Panels dem Fall Walton. Experten debattierten stundenlang über Details, die Beschaffenheit des Lichts, die Glaubwürdigkeit der Crew, die medizinischen Untersuchungen nach Travis' Rückkehr. Manche gaben zu, keine endgültige Erklärung zu haben. So lebte die Geschichte weiter, nicht nur in Zeitungsartikeln, sondern in Büchern, wissenschaftlichen Journals, Internetforen. Überall auf der Welt diskutierten Menschen darüber, was in jener Nacht geschehen war. Travis selbst schwankte zwischen Stolz und Bitterkeit. Stolz, weil seine Erfahrung nicht vergessen wurde, weil sie Menschen zum Nachdenken brachte. Bitterkeit, weil er oft nur noch Zuschauer war, wenn andere seine Geschichte nach ihren Vorstellungen umformten. Einmal sagte er in einem Interview, ich habe meine Wahrheit erzählt. Aber was die Welt daraus macht, liegt nicht mehr in meiner Hand. In Bibliotheken standen nun ganze Regale voller Literatur über Außerirdische, und fast immer tauchte sein Name irgendwo auf. in manchen Werken als Beispiel eines authentischen Zeugen, in anderen als Paradefall eines vermeintlichen Schwindlers. Für die UFO-Szene war sein Erlebnis ein Meilenstein. Viele Forscher verwiesen auf ihn, wenn sie zeigen wollten, dass es glaubhafte Entführungsberichte gibt. Skeptiker hingegen nannten ihn als Musterbeispiel für Täuschung oder Selbsttäuschung. So wurde Travis Walton nicht nur ein Mensch mit einer außergewöhnlichen Vergangenheit, sondern ein Mythos. Und Mythen haben die Eigenschaft, sich von der Wirklichkeit zu lösen, sich zu verselbstständigen und ein Eigenleben zu führen. Mit den Jahren lernte Travis, diesen Umstand hinzunehmen. Er konnte nicht verhindern, dass seine Geschichte verfälscht oder ausgeschmückt wurde. Aber er konnte immer wieder aufs Neue versuchen, seine eigene Stimme hörbar zu machen, in Vorträgen, in Interviews, in Gesprächen mit Menschen, die wissen wollten, was er wirklich erlebt hatte. Mit zunehmendem Alter änderte sich Travis' Blick auf das, was geschehen war. Früher hatte er seine Geschichte als Last empfunden, als etwas, das ihn aus der Normalität riss und zum Spielball von Medien, Kritikern und Fantasten machte. Doch nun, da seine Kräfte nachließen und er mehr Zeit mit seiner Familie verbrachte, begann er, darin einen anderen Sinn zu erkennen. An langen Abenden saß er auf der Veranda seines Hauses in Arizona, lauschte dem Zirpen der Grillen und blickte in den Sternenhimmel. Vielleicht war es nie eine Strafe, dachte er. Vielleicht war es einfach nur mein Weg. Der Himmel, der ihm einst Schrecken bereitet hatte, wirkte jetzt wie ein stiller Begleiter, der ihn daran erinnerte, dass der Mensch nur ein winziger Teil eines unermesslichen Ganzen war. In Gesprächen mit seinen Enkeln erzählte er die Geschichte anders als früher. Nicht mehr als Drama, nicht mehr mit der Schwere von Beweisen und Gegenbeweisen, sondern als persönliche Erfahrung. Eines Nachts, sagte er, habe ich etwas gesehen, was größer war als alles, was wir kennen. Ich weiß nicht, warum es mir passiert ist, aber ich habe gelernt, damit zu leben. Seine Enkel hörten gebannt zu, stellten neugierige Fragen, und Travis spürte, dass sie ihn nicht verurteilten. Für sie war er nicht der Ufermann aus den Schlagzeilen, sondern einfach ihr Großvater, der eine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen hatte. Auch in der Öffentlichkeit trat er nun ruhiger auf. Er suchte keine Konfrontationen mehr mit Skeptikern, er musste niemanden mehr überzeugen. Wenn er auf Kongressen sprach, tat er es mit Gelassenheit. Sie dürfen glauben, was sie wollen, sagte er oft. Ich habe nur meine Wahrheit. Ob sie für sie von Bedeutung ist, entscheiden sie selbst. Manche Zuhörer empfanden diese Haltung als Ausflucht. Andere jedoch schätzten die Gelassenheit, mit der er sich nicht mehr in hitzige Debatten ziehen ließ. Travis hatte gelernt, dass Frieden nicht darin lag, Recht zu behalten, sondern darin, sich selbst treu zu bleiben. Im privaten Kreis öffnete er sich mehr als früher. Gegenüber seiner Frau sprach er über die Ängste, die ihn jahrelang verfolgt hatten, über die Albträume, die er oft verschwiegen hatte. Es hat lange gedauert, sagte er eines Abends, bis ich akzeptieren konnte, dass ich vielleicht nie eine Antwort bekomme. Aber das bedeutet nicht, dass mein Leben wertlos war. Vielleicht war gerade die Suche der Sinn. Diese Worte waren ehrlich, und sie brachten ihm Erleichterung. Er musste keine endgültige Erklärung finden. Er musste nur annehmen, dass sein Weg so verlaufen war, wie er verlaufen musste. Mit der Zeit begann er, das Erlebte nicht mehr nur als Bruch in seinem Leben zu sehen, sondern als Teil seiner Identität. Ohne jene Nacht wäre er ein anderer Mensch gewesen, vielleicht unscheinbarer, vielleicht glücklicher, aber auch nicht derselbe. So fand Travis langsam Frieden mit seiner Geschichte. Er wusste, dass er nie ganz verstummen würde, dass auch nach seinem Tod Bücher, Filme und Diskussionen über ihn weiter existieren würden. Aber das war nun nicht mehr sein Kampf. Ich habe meine Geschichte erzählt, sagte er bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte. Alles andere liegt nicht mehr in meinen Händen. Die Menschen applaudierten, manche mit Tränen in den Augen, andere skeptisch, doch alle respektvoll. Und Travis lächelte. Zum ersten Mal seit jener Nacht im Wald spürte er, dass der Last leichter geworden war. Travis Walton wusste, dass seine Geschichte ihn überleben würde. Er spürte es in jedem Interview, in jeder E-Mail, die ihn noch Jahre später erreichte, in jedem Vortrag, bei dem Menschen nach dem Ende auf ihn zukamen und sagten, sie haben mir Mut gemacht. Für die einen war er ein Zeuge, für die anderen ein Symbol, für Skeptiker ein Irrtum, für Gläubige ein Beweis. Doch unabhängig davon, welche Seite die Menschen wählten, führte seine Geschichte sie zu einer gemeinsamen Frage, sind wir wirklich allein? Diese Frage war größer als Travis, größer als Snowflake, größer als jede wissenschaftliche Untersuchung oder jeder Kinofilm. Sie war ein Teil des Menschseins, der Drang, über den eigenen Horizont hinauszublicken, nach Antworten zu suchen, wo vielleicht nur neue Rätsel warten. Wenn Travis heute in Gedanken an jene Novembernacht zurückkehrte, empfand er keinen Zorn mehr, keine Bitterkeit. Er wusste, dass er nie erfahren würde, warum er auserwählt worden war, warum er in jenes Licht getreten war, das ihn von seinen Freunden getrennt und in eine andere Wirklichkeit geführt hatte. Aber er hatte gelernt, das unbegreiflich nicht länger als Bedrohung zu sehen. Vielleicht, dachte er oft, war es einfach eine Begegnung zwischen zwei Welten, die einander nicht verstehen und trotzdem einen Augenblick lang verbunden waren. So blieb seine Geschichte als ein Mosaik zurück, zusammengesetzt aus Erinnerungen, Zweifeln, Überzeugungen und Legenden. Sie war nicht vollkommen, nicht eindeutig, nicht abgeschlossen, und gerade darin lag ihre Kraft. Die Wissenschaft würde weiter suchen, Filme würden weiter spekulieren, Skeptiker würden weiter kritisieren. Doch irgendwo zwischen all dem stand Revels eigenes Zeugnis, schlicht, unbeirrbar, menschlich. Und so wurde er, ob er wollte oder nicht, zu einem Teil des größeren Vermächtnisses der Menschheit, der ewigen Suche nach Wahrheit, nach Sinn, nach dem Platz im unermesslichen Kosmos. Seine Enkeln, die unter den gleichen Sternen spielten, unter denen einst das grelle Licht auf ihn herabgefallen war, fragten ihn eines Abends, »Großvater, hattest du Angst?« Er sah sie lange an, lächelte sanft und sagte, »Ja. Aber manchmal bedeutet Mut nicht, keine Angst zu haben. Manchmal bedeutet Mut, trotz der Angst weiterzugehen.« Es war ein einfacher Satz, doch er fasste all das zusammen, was sein Leben geprägt hatte. Denn ob man ihm glaubte oder nicht, ob man seine Geschichte für Fakt oder Fabel hielt, Travis Walton war weitergegangen. Und in diesem Weitergehen, im unerschütterlichen Festhalten an seiner Wahrheit, lag sein Vermächtnis.